Wie ihr seit unserer Folge zum PV-Ertrag im Winter wisst, bin ich ein riesengroßer Fan des Winters. Das Einzige, was mich da immer so ein bisschen stört, sind die vielen Klamotten, die man sich dann immer anziehen muss. Kennt ihr ja sicher auch, man mummelt sich in so eine schöne dicke Jacke ein und dann fühlt man sich erstmal wie ein Michelin-Männchen. Aber ich will mich nicht beschweren, immerhin habe ich die Möglichkeit, mich mit Kleidung vor der Kälte zu schützen. Häusern geht es da etwas anders. Die können sich nicht mal eben so ein Winteroutfit überwerfen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre Besitzer ihnen eine dicke Dämmschicht verpassen. Da es aber immer noch viel zu viele gibt, die ohne auskommen müssen, steht unsere heutige Folge unter dem Motto Garderobe für Gebäude. In dieser Fashion-Show der etwas anderen Art präsentieren wir euch Accessoires, die nie aus der Mode kommen und ohne die kein Haus richtig angezogen ist. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Der letzte Winter stand ja ganz im Zeichen des Energiesparens. Weniger zu heizen ist jedoch nur möglich, wenn die erzeugte Wärme nicht gleich wieder durch die Wände verloren geht. Das ist jedoch immer noch bei einer ganzen Menge Häuser in Deutschland der Fall. Von wie vielen reden wir hier, Ariane?
Fast der Hälfte, Georgina. So im Durchschnitt. In manchen Bundesländern sind es weniger, in manchen dagegen sogar mehr.
Okay, es gibt also noch viele frierende Gebäude da draußen und wenn die frieren, tun wir es auch.
Stimmt genau. Nicht nur, dass ohne Dämmung die Heizwärme bei niedrigen Außentemperaturen viel leichter den Weg nach draußen findet, die kalten Wände sorgen auch dafür, dass es sich drinnen viel kühler anfühlt, als es wirklich ist.
Also das Fehlen einer Dämmung beeinflusst auch das Raumklima.
Allerdings.
Okay, welches Kleidungsstück erzielt denn bei einem Haus den größten Wärmeschutz? Handschuh, Schal, Mütze?
Jacke? Obwohl eine Mütze auch nicht verkehrt ist. Denn wie wir ja schon mal besprochen haben, steigt warme Luft nach oben.
Stimmt, das war in unserer Folge zur obersten Geschossdecke. Da hast du ja bereits erklärt, warum und wie die gedämmt werden sollte.
Beziehungsweise das Dach, je nachdem, ob das Obergeschoss beheizt wird oder nicht.
Okay, also ein paar Mützenmodelle haben wir schon vorgestellt, dann widmen wir uns heute mal den Jacken. Ich gehe mal davon aus, dass du damit die Dämmung der Außenwände meinst.
Scharf kombiniert, Sherlock. Die Fassade eines Hauses ist meist seine größte Fläche und somit auch der Ort der größten Wärmeverluste.
Ergibt Sinn. Welche Jacken hättest du denn für uns im Angebot, um die Wärme im Haus zu halten?
Nun, grob gesagt, gibt es die sichtbaren und die unsichtbaren.
Unsichtbare Jacken klingt magisch. Aber fang doch mal mit den sichtbaren an.
Ah, das sind auch die, die in den meisten Fällen gewählt werden. Außerhalb der Modebranche bezeichnet man sie als Außendämmung.
Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich dabei um die Dämmung handelt, die von außen auf den Wänden aufgebracht wird?
Du bist heute mal wieder in Höchstform.
Ja, ich habe gut geschlafen. Ich hoffe, du auch.
Ja, für diese Art der Dämmung kommen zwei Verfahren in Frage. Das Wärmedämmverbundsystem und die vorgehängte, hinterlüftete Fassade.
Okay, was ist der Unterschied?
Der besteht darin, dass das Wärmedämmverbundsystem oder WDVS direkt auf die Wand aufgebracht wird, während bei der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade, kurz VHF, mit einer Unterkonstruktion aus Latten gearbeitet wird.
Bringt diese Unterkonstruktion irgendwelche Vorteile?
Ja, sie ermöglicht die Zirkulation von Luft.
Deshalb hinterlüftet.
Genau. Diese sorgt dafür, dass anfallende Feuchtigkeit sofort abgeführt wird und somit in der Dämmung oder der Wand keinen Schaden anrichten kann.
Klingt gut. Ist also die VHF die bessere Wahl?
Sie ist auf jeden Fall die teurere Option, da sie aufwendiger zu erstellen ist. Da kannst du schon mal mit Kosten von 200 bis 300 Euro pro Quadratmeter rechnen. Beim WDVS hingegen musst du nur rund halb so viel zahlen.
Oha, ja, das ist natürlich ein nicht zu verachtender Nachteil. Was bringt die VHF? Irgendwie muss ich da an Videokassetten denken, ich weiß auch nicht.
Stimmt, VHS.
Ja. Was bringt die VHF denn für das Geld noch an Vorteilen mit sich?
Sie bietet einen großen Gestaltungsspielraum, was ihre Verkleidung, also das, was von außen zu sehen ist, angeht. So kann diese zum Beispiel aus Schiefer, Ziegeln oder Holz bestehen.
Also wenn ich mein Haus richtig stylisch anziehen möchte, dann muss ich Haute Couture wählen.
Ah, nicht anders als bei uns eins. Zusätzlich profitierst du mit einer VHF aber auch ökologisch, denn durch diesen mehrschaligen Aufbau lässt sich die Dämmung, wenn erforderlich, später wieder in Einzelteilen entfernen und entsorgen oder erneut verwenden. Beim WDVS dagegen werden die einzelnen Schichten miteinander verklebt und sind hinterher nicht mehr zu trennen, was einen sortenreinen Rückbau unmöglich macht.
Alles klar. Die vorgehängte, hinterlüftete Fassade ist also die Designerjacke unter den Dämmungen. Und genau wie die können sich die meisten von uns die wohl eher nicht leisten.
Ja, da hast du wohl recht. Hier liegst du schneller bei über 30.000 Euro.
Ja, moin.
Ja, und trotz den Einsparungen bei den Heizkosten braucht es ein paar Jahrzehnte, bis sich die Investitionskosten wieder amortisiert haben. Und deshalb entscheiden sich die meisten Hausbesitzer eher für das erschwinglichere WDVS.
Verständlich. Aber selbst so um die 150 Euro pro Quadratmeter sind ja nicht gerade wenig. Und das dann auch noch mit viel weniger Wahlmöglichkeiten, also was jetzt die Optik angeht. Denn so ein schönes altes Fachwerkhaus möchte ich damit ehrlich gesagt nicht unbedingt einpacken.
Geht ja meist schon aus Denkmalschutzgründen nicht.
Stimmt.
Bei bestimmten Häusern darf man das Erscheinungsbild ja gar nicht verändern. Bei anderen will man es vielleicht auch gar nicht. In dem Fall bleibt dann nur eine von außen nicht sichtbare Dämmung.
Sag jetzt nicht, dass es Harry Potters Tarnumhang auch in echt gibt.
So gern ich jetzt ja sagen würde.
Nein.
Die Magie hat leider noch nicht Einzug ins Dämmen gehalten.
Schade. Aber gut, dann erzähl mal, womit die Muggel sich stattdessen behelfen.
Nun, sie bringen die Dämmung entweder von innen an, dann ist sie nicht ganz unsichtbar, aber zumindest von außen nicht zu erkennen.
Mhm.
Oder aber sie verstecken sie in der Wand.
Letzteres klingt ja zumindest so ein bisschen nach Magie. Weih mich ein, oh Gelehrte der Dämmkunst.
Gern doch, meine Schülerin. Wovon wir hier reden, heißt Kerndämmung. Möglich ist sie aber nur bei einer bestimmten Form des Wandaufbaus, dem sogenannten zweischaligen Mauerwerk.
Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Nun, dabei handelt es sich um eine Außenwand, die aus zwei Elementen aufgebaut ist. Im Innern befindet sich die Tragschale, also der stabilere Teil, und daran befestigt ist die Vorsatzschale, die für die Optik und den Witterungsschutz zuständig ist. Und zwischen ihnen befindet sich ein mehrere Zentimeter breiter Hohlraum.
Ah, und da kommt dann die Dämmung rein.
Genau. Erinnerst du dich noch an die Einblasdämmung, die auch bei der obersten Geschossdecke angewendet werden kann?
Da klingelt was. Dabei kam doch so eine Maschine zum Einsatz, die das Dämmmaterial in den Hohlraum einbläst.
Ah, gutes Gedächtnis. Es werden kleine Löcher in eine der Schalen gebohrt, durch die dann per Luftdruck das in Flocken oder Kugelform vorliegende Dämmmaterial in die Wand gepumpt wird. Somit lässt sich diese dann vollständig füllen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass es keine Schuttreste oder beide Schalen verbindenden Steine gibt, die dann zu Wärmebrücken führen können.
Denn die leiten dann weiterhin die Wärme nach draußen.
Korrekt. Und so können sie zu Kondenswasser führen, was wiederum Schimmel begünstigt.
Und den wollen wir nicht.
Nein, den wollen wir nicht. Und da bei einem Altbau dieses Problem immer gegeben sein kann, dürfen dort zur Kerndämmung auch nur hydrophobe, also wasserabweisende Dämmstoffe wie Glaswolle oder Polystyrol verwendet werden. Im Neubau hingegen wird häufig Zellulose, die Feuchtigkeit gezielt weiterleitet, eingesetzt. Die ist nicht nur preiswert, sondern auch sehr energiesparend herzustellen. Denn bei ihr handelt es sich um nichts anderes als recyceltes Zeitungspapier.
Ach, das hört sich gut an. Ökonomisch wie ökologisch ein Hit. Mit was für Kosten muss ich denn bei einer Kerndämmung rechnen?
Nun, sie ist viel weniger aufwendig als eine Außendämmung, bei der du mehrere Schichten übereinander anbringen musst. Und wofür du oft auch ein Gerüst brauchst, dessen Aufstände und Miete sich ebenfalls im Preis niederschlagen. So liegst du bei der Kerndämmung. Im Neubau kann sie übrigens auch mittels Dämmplatten erfolgen, bei durchschnittlich 30 bis 70 Euro pro Quadratmeter.
Na, das kann sich doch mal hören lassen, da bin ich dabei. Aber der Vollständigkeit halber, gibt es noch weitere Aspekte, mit denen die Kerndämmung glänzen kann?
Naja, sie ist recht schnell erledigt. In ein, zwei Tagen sind die Fachleute damit durch. Und das meist ohne viel Dreck und Staub zu verursachen. Das Verfahren ist bereits seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich angewendet worden.
Musik in meinen Ohren.
Allerdings ist da auch noch zu bedenken, dass der Hohlraum zwischen den Schalen nur eine begrenzte Breite hat. Meist beträgt diese zwischen 6 und 10 Zentimetern. Um den von GEG geforderten U-Wert von 0,24 Watt je Quadratmeter und Kelvin zu erreichen, bedarf es häufig aber einer größeren Dämmstärke.
Ah ja, das GEG, ich erinnere mich. Da muss ich gleich wieder an unseren Rap denken.
Lust, die nochmal vorzutragen?
Nein, heute nicht, danke. Aber er ist ja für immer gespeichert in der gleichnamigen Folge. Man kann also, wenn man wollen würde. Was macht man denn, wenn die Kerndämmung nicht ausreicht?
Dann bleibt nur kombinieren, also zusätzlich auch außen oder innen noch etwas dämmen.
Ach, das klang doch mal wieder zu schön, um wahr zu sein. Die Kerndämmung hatte einfach zu viele gute Aspekte. War ja klar, dass es doch noch einen Haken gibt.
Nicht zu vergessen, dass nicht jedes Haus über ein zweischaliges Mauerwerk verfügt. Das findet sich vor allem im norddeutschen Raum. Bei Gebäuden in anderen Gebieten Deutschlands ist die Kerndämmung oft gar keine Option.
Und ein weiterer Minuspunkt. Diese Verschwindibusdämmung ist also nur Auserwählten vorbehalten. Dann bleibt für den Rest wohl nur die etwas weniger magische Innendämmung.
Tja, so ist das Leben. Eine für alle perfekte Lösung gibt es nicht. So kann zwar auch die Innendämmung damit punkten, das Erscheinungsbild des Hauses nicht zu beeinflussen. Dafür beeinflusst sie aber die Innenräume.
Wie das?
Nun, wenn du von innen auf die Wand ein mehrschichtiges Dämmsystem aufträgst, büßt du damit natürlich Wohnraum ein.
Klar, logisch. Wenn wir schon bei den Nachteilen sind, gibt es weitere?
Naja, wird eine Wand von innen gedämmt, wird dadurch auch ihre Verbindung zur Heizwärme gekappt.
Aber ist das nicht genau das, was mit einer Dämmung bezweckt wird? Also, dass die Wärme im Haus bleibt?
Das schon. Aber wenn die Wände nun gar keine Wärme mehr abbekommen, ist das auch nicht ideal. So können dann in der Wand verlegte Rohre einfrieren oder korrodieren. Außerdem verschiebt sich in einer Wand, die nicht mehr von innen erwärmt wird, auch der Taupunkt weiter ins Innere. Und das kann dazu führen, dass sich dort Feuchtigkeit ansammelt, die zu Schäden an der Bausubstanz und zu unserem guten alten Freund, dem Schimmel, führen kann.
Ja,
und dabei können dann auch wieder Wärmebrücken eine entscheidende Rolle spielen.
Okay, bevor das hier alles zu negativ wird, sag mir bitte, dass die Innendämmung auch ein paar Vorteile hat.
Das Glas ist immer halb voll.
Die Einstellung mag ich.
Ja, was für eine Innendämmung spricht, ist, dass sie im Gegensatz zur Außendämmung zu jeder Jahreszeit angebracht werden kann. Auch ein Gerüst ist nicht erforderlich. Und deshalb sparst du auch hier wieder an Kosten.
Yay.
So kannst du sie schon ab 50 Euro pro Quadratmeter bekommen. Je nach Aufwand und Dämmstoff sind aber auch bis zu 190 Euro möglich.
Mittelfeld also. Da lässt sich aber doch bestimmt noch was einsparen, oder?
Ja, wenn du damit auf deine geliebte Förderung anspielst,
ja, dann
ja.
Juhu, wie viel gibt's denn?
Also, die BEG vergibt für Dämmmaßnahmen einen Zuschuss von 15% für alle damit verbundenen Kosten. Hast du einen individuellen Sanierungsfahrplan, kommen noch einmal 5% obendrauf.
No. Das mildert die Kosten ja zumindest etwas ab. Bin ich eigentlich verpflichtet, mein Haus zu dämmen? Macht da das GEG irgendwelche Vorschriften?
Also eine Dämmpflicht, wie im Fall der obersten Geschossdecke von Altbauten, die gerade den Besitzer gewechselt haben, gibt es für Fassaden nicht. Das GEG schreibt jedoch vor, dass du, wenn du ein Außenbauteil zu mehr als 10% sanierst, es auch zu dämmen hast. Aber gerade bei einer Außendämmung ist die Kombination von Maßnahmen sowieso eine gute Idee.
Wieso das?
Weil gerade das Gerüst finanziell ordentlich zu Buche schlägt. Und wenn du also ohnehin schon eine stehen hast, empfiehlt es sich, die Dämmung gleich mitzumachen und so deren Kosten klein zu halten.
Alles klar. Ich denke mal, in allen Fällen gilt, dass man die Arbeit besser einem Fachbetrieb überlässt, oder?
Ja, wäre besser. Es gibt da, wie gesagt, einiges zu beachten. Wenn die Dämmung nicht sachgerecht angebracht wird und Wärmebrücken bleiben oder Feuchtigkeit eindringen kann, können hohe Folgekosten entstehen. Wer also nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt, sollte die Experten ans Werk lassen. Vielleicht könnt ihr ihnen aber zuarbeiten und so ein wenig an Kosten sparen.
Guter Tipp. Es war wie immer sehr aufschlussreich, was du mir erzählt hast. Die wichtigste Info war sicherlich, dass jedes Haus eine Winterjacke, aka eine Fassadendämmung, haben sollte. Wobei ich mich gerade frage, was macht es damit eigentlich im Sommer?
Die Hitze draußen halten.
Cool. Eine gute Fassadendämmung ist also das ganze Jahr über nützlich. Besonders im Winter aber kann sie ihre Stärken ausspielen, indem sie die Wärme drin hält und so eure Heizkosten senkt.
In dem Zusammenhang gilt es noch anzumerken, dass ihr nach Installation einer Dämmung auch die Arbeit eurer Heizung entsprechend anpassen müsst. Denn habt ihr weniger Wärmeverluste, ist euer Wärmebedarf niedriger und somit brauchen die Pumpenleistung und die Vorlauftemperatur nicht mehr so hoch auszufallen. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die richtigen Einstellungen vorzunehmen.
Wichtiger Punkt. Gerade die niedrige Vorlauftemperatur ist ja für den Betrieb einer Wärmepumpe zum Beispiel sehr entscheidend. Eine Fassadendämmung hilft also nicht nur, euer jetziges Heizsystem effizienter zu betreiben, sondern ermöglicht auch den Wechsel zu einem noch effizienteren. Korrekt?
Perfekt. Die Schülerin wird zur Meisterin. Fahre fort.
Aber gern doch. Kommen wir nochmal zu den Kandidaten unserer kleinen Fashion Show. Da wäre zunächst einmal die stets gern genommene Außendämmung. Es gibt sie in der Mittelklasse-Variante als Wärmedämmverbundsystem und als High Fashion in Form der hochpreisigen, vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Bei letzterer ist so ziemlich für jeden Geschmack etwas dabei, nur das Budget setzt hier der Fantasie leider Grenzen. Wer es etwas weniger auffällig bevorzugt, kann die Dämmung auch nach innen verlegen. Die preiswerteste und unkomplizierteste Variante stellt hierbei die Kerndämmung dar. Allerdings erfüllt sie allein nicht immer die GEG-Vorgaben und braucht ein zweischaliges Mauerwerk als Bühne. Diesbezüglich weniger wählerisch ist die auch weniger unsichtbare Innendämmung. Macht sie doch durch Verkleinerung des Wohnraums auf sich aufmerksam. Und auch die Außenwand selbst und die in ihr befindlichen Rohre sind nicht unbedingt Fans von ihr. Es gilt also vor der Entscheidung, auf welche Weise die Fassade gedämmt werden soll, einiges abzuwägen. Dafür holt ihr euch am besten professionelle Beratung. Von unserer Seite wäre es das dann aber erst einmal. Solltet ihr noch Fragen haben, steht euch unser Postfach wie immer offen. Schreibt uns einfach an energetischeffizient@daa.net.
Auch wenn ihr noch mehr über Dämmung erfahren wollt oder wenn Georgina nochmal rappen soll, könnt ihr uns das darüber wissen lassen.
Ja, oder wenn Ariane nochmal singen soll, da bin ich eher für. Wir erfüllen Zuhörerwünsche aller Art. Für heute aber machen wir hier erstmal Schluss. Habt bis zum nächsten Mal ein paar schöne warme Tage.
Genießt den Frühling und bis bald.